Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, dobry dzień, dobra noc, good afternoon, bonjour, buongiorno, buenos dias. Wo auch immer Sie sind und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören, willkommen zurück. Ja, heute wollen wir eigentlich über die Tarnlaufzysten sprechen. Aber ich will mal kurz auf den heutigen Tag eingehen. Heute war ja Marathontag. Und ich habe also heute meinen 21. Berlin-Marathon absolviert. Es war schon relativ hart. Wetter war zwar so schön, aber eben doch sehr heiß, also über 25 Grad. Auf der Strecke bedeutet das schon, dass man sehr viel schwitzt. Natürlich, da muss man immer schauen, dass man trinkt, aber halt trinken alleine bringt es nicht. Ne? Man muss ja Elektrolyte zuführen, sonst droht man ja schon irgendwie Probleme zu bekommen, und ja, die hatte ich, obwohl ich eigentlich getrunken habe und meine Salztabletten dabei hatte, aber ich habe dann doch schon ab Kilometer 38 doch kämpfen müssen, weil ich Krämpfe hatte. Ich musste sogar stehen bleiben, Krämpfe ausdrücken, gehen. Es war echt schon frustrierend, wenn man so merkt, dass der Körper einem so ein bisschen versagt. Aber ja, wie heißt es immer so schön? Wir kommen hier zum Marathon, um zu laufen, aber wenn wir nicht mehr laufen können, dann müssen wir halt gehen. Und wenn wir nicht mehr gehen können, dann kriechen wir. Aber eins machen wir nicht, wir geben nicht auf. Ja, und so bin ich dann auch doch durchs Ziel letztendlich auch gelaufen und habe meine Medaille bekommen. Und ja, es ist schon immer ein Erlebnis. Berlin-Marathon, ja, Wahnsinn. Die Zuschauer an der Strecke, die Stimmung, überall ein Geschrei, Musik. Ja, man fühlt sich schon so ein bisschen wie der Star. Unvergessliches Erlebnis. Also wirklich viel, viel Dank an die Organisatoren. Es ist für mich immer schön, dabei zu sein. Und wenn alles gut geht, bin ich nächstes Jahr wieder dabei. Ja, aber nun zu unseren Tarnlaufzysten. Vielleicht hat jemand davon schon mal gehört. Es ist ja häufig ein Zufallsbefund. Man bekommt ein MRT aus einer bestimmten Ursache heraus. Zum Beispiel hat man Rückenschmerzen oder auch Beinschmerzen. Und der ärztliche Kollege will nun mal wissen, was ist der Grund dafür. Und dann lässt er ein MRT anfertigen und dann beschreibt der Radiologe Tarnlaufzysten. Für den Patienten, ja, manchmal schon so ein bisschen beängstigend, Tarnlaufzysten. Ja, was ist denn da das? Hat man da jetzt was gefunden? Ist das jetzt die Ursache für meine Beschwerden? Und wenn ja, was kann man da jetzt machen? Erstmal eine Erklärung. Was sind Tarnlaufzysten? Letztendlich sind das Aussackungen an den Nervenwurzeln, die eben mit Nervenwasser, also Liquor, gefüllt sind, wie so kleine Bläschen. Wie kommt es dazu? Wir haben ja sozusagen die harte Nervenhaut, Rückenmarkshaut, und darunter ist die weiche. Und wenn das zum Beispiel zu einem Riss in der harten Rückenmarkshaut kommt, dann kann sich eben diese Weiche wie so ein Ballon da rausquetschen. Und wenn dann so ein gewisser Druck dahinter steht, häufig auch so ein pulsierender Ventilmechanismus, das heißt, es gibt eine Pulswelle, die eben das Nervenwasser da hineindrückt, dann geht die Klappe zu und es bleibt da drin und die nächste Pulswelle drückt wieder Nervenwasser rein und so kann eben die Blase wachsen. Beschrieben sind die Tarnlaufzysten ja von Herrn Tarlov. Man denkt vielleicht, oh, Tarlov klingt sehr russisch. Nee, Tarlov war ein amerikanischer Neurochirurg. Isadore Max Tarlov, er lebte von 1905 bis 1977. Und wie es damals, sagen wir mal, auch noch so üblich war, man war jetzt nicht nur Chirurg, man war auch Neurowissenschaftler, man hatte dann auch nochmal in der Anatomie sich was angeschaut oder in der Pathologie. Die Ärzte waren schon, würde ich mal sagen, etwas universeller tätig. Heute hat man Subspezialisierungen, man macht nur noch ganz bestimmte Sachen, verliert dadurch aber leider manchmal den Blick fürs Ganze. Und also Herr Tarlov hatte eben so mal in der Pathologie Leichen seziert und hat dabei eben diese zystischen Aussackungen an den Nervenwurzeln entdeckt. Für ihn war es auch ein Zufallsbefund, weil er hatte keine Kenntnis, dass die Menschen, die er da sozusagen untersucht hat, vorher irgendwelche Beschwerden hatten. Er hat das dann ein bisschen intensiver untersucht, hat festgestellt, dass diese Zysten vorwiegend im Sakralbereich, also im Kreuzbeinbereich, vorkommen. Das kann man sich ein bisschen aus der Mechanik erklären, aus dem hydrostatischen Druck, der natürlich, wenn man steht, im unteren Bereich halt am höchsten ist. Und wenn dann die Ventilmechanismen vorhanden sind, dann kann man sich schon vorstellen, dass dort eben diese Zysten häufiger vorkommen als vielleicht zervikal, wo eben weniger hydrostatischer Druck herrscht. Aber auch da gibt es die Zysten. Im Prinzip können die auch überall auftreten, aber eben mit einer Häufigkeit im Sakralbereich. Nun ist halt auch die Frage, können die Zysten trotzdem irgendwelche Beschwerden machen? Ja, man muss schon sagen, die Zysten sind sehr heterogen. Also die Mehrzahl der Zysten macht keine Beschwerden. Das kann ich aus meiner 35-jährigen Berufserfahrung sagen, wo ich sehr häufig die Zysten sehe bei MRT-Untersuchungen und wo Patienten dann auch nachfragen, Radiologe beschreibt, Thalhoff-Zysten, was ist denn das, macht mir das Beschwerden? Und da kann ich ja meistens Entwarnung geben. Aus der Statistik weiß man, dass ungefähr 10% der Bevölkerung solche Zysten haben. Ich habe manchmal das Gefühl, es sind sogar mehr. Je mehr man untersucht, desto mehr findet man natürlich auch. Und wenn man auch ganz kleine Zysten beschreibt, dann sind es eben doch noch mehr. Vor allem, wenn man auch sozusagen andere Wirbelsäulenabschnitte untersucht, als eben nur die Lendenwirbelsäule. Aber wie gesagt, die Zysten können auch wachsen. Ja? Und zwar hängt das eben wirklich von diesen Ventilmechanismen und von diesen Pulsationswellen ab. Und ich habe auch in meiner Praxis durchaus Zysten gehabt, die eben ja, Orangen groß waren, die bis in das kleine Becken hineingeragt haben, die extrem den Knochen ausgedünnt haben, weil durch diese ständigen Pulsationen, durch dieses Wachstum der Zysten beanspruchen, diese ja eben irgendwie Raum. Und wenn da im Knochen ist, dann heißt es immer so schön, stetiger Tropfen hüllt den Stein. Und so kann eben diese Zyste mit ihren Pulsationswellen immer leichten Druck auf den Knochen ausüben, sodass der Knochen dann sozusagen zurückweicht, sich umformt und dann eben diese Zyste, also erhebliche Ausmaße, erreichen kann. Die Spinalnerven befinden sich meistens am Rand dieser Zysten. Und wenn eben der Druck in der Zyste doch relativ hoch ist und die Zyste auch schon eine erhebliche Größe erreicht hat und der Nerv natürlich dann auch so ein bisschen gegen den Knochen gepresst wird, dann können diese Zysten auch Beschwerden machen. Und das habe ich auch in meiner Praxis erlebt, also keine hohen Zahlen, aber doch in einigen Fällen. Und da waren die Zysten also wirklich so von der Größe, ich mal sagen, Tomate, Orange, also schon sehr groß, 5 bis 10 Zentimeter im Durchmesser. Und dann kam es auch zu Beschwerden, die sehr heterogen sind, also können natürlich Schmerzen machen, aber eben häufig Sensibilitätsstörungen, also Gefühlsstörungen, manchmal ein Kribbeln, ein Taubheitsgefühl. Auch können die, je nachdem, wo sie sich befinden, motorische Ausfälle machen. Ich hatte auch einen Patienten, da ist diese Zyste halt nicht nach außen gewachsen, durch den Nervenkanal, sondern nach innen, in den Spinalkanal. Und dann hat sie auch schon Druck auf das Rückenmark ausgeübt, weil die Zyste war in Höhe der Brustwirbelsäule und dann eben entsprechende Gangstörungen hervorgerufen etc. Auch wirklich sehr selten, dass diese Zysten in diese Richtung wachsen und dann eben halt doch motorische Ausfälle verursachen können, weil sie eben auf das Rückenmark oder wenn sie tiefer gelegen sind, auch auf einzelne Nerven ausüben können. Da sie eher im Kreuzbeinbereich sind auch vegetative Störungen möglich, wie Blasenfunktionsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, Darmfunktionsstörungen. Aber auch da müssen die Zysten wirklich sehr groß werden. Wie man die Zysten diagnostiziert, hatte ich schon gesagt. Das Einfachste ist eben das MRT, das ist auch der Goldstandard. Wenn man jetzt etwas genauer wissen will, wie die Zyste gefüllt wird, beziehungsweise an welcher Stelle vielleicht eben der Ventilmechanismus ist, dann kann man auch eine sogenannte Myelografie machen oder auch eine CT, also eine Computer tomografische Myelographie. Und das erfolgt dann eben so, dass man Kontrastmittel in den Lymphraum gibt und dann natürlich in schneller Folge schauen muss, wo ist der Übertritt des Kontrastmittels in die Zyste, ne, um halt eben diesen kleinen Ventilmechanismus zu sehen. Das hat letztendlich nur Sinn, wenn man irgendwie chirurgische Konsequenzen daraus zieht. Das heißt, die Zyste ist ja groß und Patient ist symptomatisch und ich erwäge eine Operation. Dann will ich natürlich wissen, wie die Zyste gefüllt wird, weil ich natürlich letztendlich nur diese Verbindung zwischen der Zyste und dem Lymphraum unterbrechen muss. Und dann kann der Ballon nicht mehr wachsen, ich kann die Zyste entleeren und die wird sich nie wieder füllen. Wenn mir das nicht gelingt, ist natürlich dann auch der Eingriff problematischer. Aber da sind wir eigentlich schon einen Schritt zu weit, weil wir sind jetzt schon bei den chirurgischen Therapiemöglichkeiten. Die stehen natürlich irgendwie an letzter Stelle. Ich werde auch nochmal erklären, was für Probleme es mit diesen chirurgischen Therapiemöglichkeiten gibt. Als erstes wollen wir natürlich versuchen, konservativ, wie immer letztendlich. Ne? Ich habe ja schon mehrere Podcasts zu verschiedensten Beschwerdebildern dargestellt und letztendlich ist immer zunächst der konservative Therapieversuch, weil der natürlich der, ja, will ich mal sagen, risikoärmste ist und letztendlich dann halt trotzdem alle Möglichkeiten bleiben. Und konservativ bedeutet in erster Linie auch eben Schmerzmedikation, wenn Schmerzen vorhanden sind, die wirklich auf eine Nervenkompression infolge der Zyste zurückzuführen sind. Da kann man natürlich auch physiotherapeutische Maßnahmen machen, wenn eben muskuläre Verspannung auch noch resultieren, weil der Körper irgendwie versucht, gegen den Schmerz zu arbeiten. Falls diese Therapiemethoden nicht helfen und wir überzeugt sind, dass wirklich die Zyste, das ist ja immer das Entscheidende, ne? Wir müssen ja immer versuchen, die Schmerzquelle oder die Ursache für Symptomatik zu finden. Und die müssen wir auch möglichst beweisen. Und das ist manchmal nicht so einfach, wenn, sagen wir mal, viele Dinge in Frage kommen. Aber wenn wir schon mal annehmen, dass die Zyste die Ursache ist, dann können wir natürlich auch nochmal eine Nervenblockade führen. Man kann an der Zyste vorbei auch eben den entsprechenden Nerven blockieren und dann eben schauen, ob eben eine Besserung eintritt. Und wenn eine Nervenblockade positiv ausfällt, und dann kann man eben annehmen, dass durch die Zyste ein Druck auf die Nerven ausgeübt wird und dadurch das Beschwerdebild hervorgerufen wird. Dann gibt es eben die Möglichkeit, diese Zyste auch zu verkleben mit Fibrinkleber. Ja, das ist ja halt wie so ein Blutpatch, den man dann eben in diese Zyste injiziert und dadurch halt die Zyste versucht zu verkleben, zumindest diese Verbindung zwischen Zyste und Lymphraum. Das geht sicherlich bei etwas kleineren Zysten, wo man sich natürlich fragen muss, ob kleinere Zysten aber wirklich symptomatisch sind. Aber je größer die Zyste, da geht das schon mal nicht, weil so viel Kleber habe ich ja gar nicht, die ich da reinfüllen müsste. Und zweitens ist auch fraglich, ob das dann in der Zyste bleibt und nicht vielleicht dadurch irgendwie sich verteilt und ich mehr Probleme bekomme, als ich dadurch irgendwie was Positives bewirken kann. Somit bleibt bei sehr großen symptomatischen Talaufzysten häufig nur die Operation. Und die Operation bedeutet, dass ich versuche, die Verbindung zwischen der Zyste und dem Lymphraum zu unterbrechen. Problem ist in dieser Situation, wenn die Zysten sehr groß sind, ja, dann haben die natürlich auch keine richtige Wand mehr. Das ist ja alles diese weiche Hirnhaut, die sehr dünn ist. Das heißt, wenn ich dann operiere und den Knochen wegnehme, der noch da drüber ist, dann fällt häufig alles zusammen und ich habe letztendlich ja irgendwie ein großes Leck, was ich schließen muss, weil sonst das Nervenwasser weiterhin austritt, sich sozusagen in der Wundhülle sammelt, ich ein sogenanntes Liquorpolster bekomme und das halt dann natürlich nicht so einfach zu therapieren geht. Also es geht immer zu schauen, wo ist die Verbindung zwischen Zyste und dem Rückenmarksack. Das zweite ist natürlich, dass da die Nerven drinne sind und ich natürlich die Nerven schonen muss. Das heißt also, auch wenn ich irgendwas verschließen will oder so etwas, muss ich schauen, wie fest kleben die Nerven an der Zystenwand, kann ich die Nerven abpräparieren, dass ich das eventuell dann sicher verschließen kann, auch mit einer sogenannten Duraplastik, ohne dass ich irgendwie Nerven schädige. Aber Gott sei Dank ist dies, wie gesagt, eher sehr selten. In meiner 35-jährigen Praxis habe ich ja so 5, vielleicht 6 Zysten operiert und sicherlich mehrere tausend gesehen. Also da sieht man schon, dass das wirklich ein eher sehr seltenes Krankheitsbild ist und man auch wirklich gucken muss, macht Zyste Beschwerden, und das macht es also wirklich nur ab einer Größe, und auch dann muss man auch versuchen zu beweisen, dass die Zyste Ursache der Beschwerden ist mit Testinjektionen etc. Man macht konservative Therapieversuche und nur bei wirklich schweren neurologischen Ausfällen und dann auch mit der Sicherheit, dass die Zyste für die neurologischen Ausfälle verantwortlich ist, kann man sich letztendlich auch zu einer Operation entschließen und muss natürlich den Patienten auch über mögliche Komplikationen aufklären. Und eine der häufigsten Komplikationen ist eben das Liquorleck und dann im Liquorpolster und dann doch schon durchaus schwieriger Verschluss dessen, wenn eben die Zyste erhebliche Größe erreicht hat und vielleicht auch ins kleine Becken ragt etc., dann muss man auch wirklich die Risiken und Chancen gut gegeneinander abwägen. Also wie gesagt, wenn jemand mit der Diagnose Talhoff-Zyste konfrontiert wird, dann sollte man sich auf alle Fälle gut beraten lassen, ob eben die Talhoff-Zyste für die Beschwerden verantwortlich ist. Und ja, meine Empfehlung ist natürlich, dass man dann eher zu einem Neurochirurgen geht, der schon mehrere Talhoff-Zysten gesehen hat, am besten tausend von Talhoff-Zysten, und dann natürlich auch einschätzen kann, ist diese Zyste wirklich ein Problem oder ist das eben nur ein Zufallsbefund und das Beschwerdebild des Patienten hat ganz andere Ursachen. Ja, da wären wir wieder, und ja, ich habe also auch jetzt meinen Tag beendet, und für mich ist eben, wie gesagt, der Berlin-Marathon immer so ein bisschen das Ende des Sommers. Für mich fängt meistens das Frühjahr mit dem Halbmarathon an und dann hat man vielleicht noch zwischendurch ein paar kleinere Wettkämpfe, Triathlons. Ich hatte dieses Jahr auch den Ironman in Hamburg mitgemacht. Das war für mich so ein bisschen das Highlight. Und jetzt eben zum Abschluss nochmal den Berlin-Marathon. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald. Ihr Professor Christian Wojciechowski.